Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ACT Podcast. Mein Name ist Christopher Schön und ich bin niedergelassener Verhaltenstherapeut und verwende die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Im Vorfeld der heutigen Podcast-Folge muss ich als erstes eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um Suizidgedanken und suizidale Krisen. Und somit die Bitte an euch, zu schauen, wenn es euch zu sehr triggert, dann lasst am besten diese Folge aus. Worum es jedoch auch geht, es geht um Mut, auch in solchen sehr kritischen suizidalen Krisen den Mut nicht zu verlieren und weiter in Richtung der eigenen Werte und Bedürfnisse zu gehen. Ich habe das Erlaubnis von der Monika erhalten, aber auch über das präsuizidale Syndrom zu sprechen. Und genau das ist das, was die Monika wunderbar beschrieben hat. In einem der Passagen geht sie darauf ein, wie verführerisch es ist, wenn solche Gedanken zu solchen Aufforderungen führen, sich selber frühzeitig das Leben zu nehmen. Und dass auch das Gefühl der Erleichterung dann einsetzen kann. Und gerade dann ist es besonders schwierig, dazwischen zu gehen. Als Therapeut ist es unsere Aufgabe, genau dann darauf zu achten, dass so etwas nicht passiert. Insbesondere, dass das nicht übersehen wird. Okay. Dann fangen wir mal mit der Folge an. Interview mit Monika, meine Entscheidung für das Leben. Und los geht's.
Okay, gut.
Ja, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Schön.
Ich habe heute hier die Monika mit an Bord. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich ja hier für eine Podcast-Folge einzufinden.
Dankeschön, kein Problem.
Dann, Monika, wie würden Sie sich vorstellen?
Ja, also ich bin 60 Jahre alt, hab Depressionen gehabt, schwere Depressionen. Und mir geht es zurzeit ganz gut.
Okay. Waren Sie jemals zuvor in psychotherapeutischer Behandlung?
Nein, niemals zuvor.
Niemals zuvor?
Nein.
Niemals zuvor. Das heißt, zuvor sind Sie so durch Ihren Alltag und gekommen, das war alles soweit stimmig?
Ja. Obwohl es mir schon nicht gut ging, aber ich eben halt keine Hilfe annehmen wollte.
Ja.
Weil ich gedacht habe, ich käme alleine dadurch.
Sie kommen alleine dadurch.
Ja.
Dann frage ich mal so, wann hat denn so eine psychische Krise so begonnen?
Eigentlich schon vor vielen Jahren, aber ich habe sie als solches nicht erkannt. Hm. Weil ich gedacht habe, gut, es ist ein schlechter Tag und es ist noch ein schlechter Tag. Und du schaffst das und du kommst da durch.
Mhm.
So war's.
So war's.
Mhm.
Das heißt, sie haben sich zugesprochen, das wird schon wieder.
Richtig, genau.
Ja.
Ja.
Was haben Sie so als erstes, so auch in Rückschau so bemerkt? Was war so als erstes Phänomen da? Was war schmerzhaft oder unangenehm?
Also, was mir zum ersten Mal zum Denken gegeben hatte, war, dass ich einen Morgen vor der Arbeit im Badezimmer stand und zittrige Arme und zittrige Beine hatte.
Ja.
Das war das Körperliche, was ich so gemerkt habe.
Okay. War das plötzlich oder hat sich das
ja,
so?
Ja, das war plötzlich. Das kam einfach, es ist einfach so passiert, ja.
Ihr Verstand hat sicherlich dann so geguckt, woher das kommt. Und Ihr Verstand hat sicherlich so eine Ursachenforschung betrieben. Gab es irgendwie so einen Kontext, wo Sie sich haben sagen können, das war jetzt zumindest im zeitlichen Zusammenhang mit dem und dem?
Ja, es war stressbedingt definitiv in meinem Privatleben. Da war schon lange nichts mehr in Ordnung.
Hm.
Was ich natürlich bemerkt habe, es aber nicht wahrhaben wollte und eben halt an dieser Beziehung festhalten wollte und es auf keinen Fall aufgeben wollte.
Wie lange waren Sie da in der Beziehung?
14 Jahre.
Und das heißt, so zum Ende hin haben Sie so bemerkt, ey, das belastet mich so sehr.
Ja, richtig.
Ja.
Ja.
So in Rückschau, Gab es viele Auseinandersetzungen, wie man sich das so vorstellen kann? Oder was war es, was so in der Beziehung so unangenehm oder so schmerzhaft war?
Es gab fast gar keine Auseinandersetzungen. Das war ja immer halt das Schlimme an der Sache. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass ich mit jemandem zusammenlebe, der nicht ehrlich ist und eigentlich in einer Lügenwelt lebt.
Ja. Und so in der Kommunikation wurde eher geschwiegen.
Ja, weil Kritiken meinerseits oder mal Äußerungen haben dann dazu geführt, dass mein Partner eben halt dicht machte, das auch gar nicht so einsah.
Mhm. Und wenn er so geschwiegen hatte, in einer Situation, wo sie zum Beispiel was haben klären wollen,
ja,
sein Schweigen, zu was hat das, ich sag mal, in ihrer Innenwelt geführt?
Dass ich dann auch anfing zu schweigen.
Das ist so auf der Verhaltensebene, aber was hat so, welche Gefühle oder welche Gedanken kamen dann hoch, wenn das so passiert?
Traurigkeit.
Trauer.
Ja. Auch irgendwann dann mal Wut.
Wut.
Ärger. Und Enttäuschung halt auch.
Ja. Also so ein richtiger Mix, ne?
Ja.
Wut, Ärger, Trauer.
Richtig.
Enttäuschung.
Ja.
Und wenn Sie dieses so mal so beschreiben, dieser Mix aus diesen so unangenehmen, zum Teil schmerzhaften Gefühlen, haben Sie das auch körperlich gemerkt dann in so einer Situation?
Ja, also ich hatte sehr viel Kopfschmerzen auch und Rückenschmerzen, aber am heftigsten war eben halt dieses Zittern, was sich dann häufiger auch einstellt.
Mhm. Zittern bei so einer Anspannung.
Richtig, ja. Ja.
Und wenn das so passiert war, in solchen besonderen Situationen, Sie diese Emotionen und dieses Körperliche so bemerkt haben, gab es bestimmte Gedanken, die Sie in der Situation erlebt hatten?
Ja, weil auch häufig Kritik von der anderen Seite kam, tatsächlich, dass einiges auch meine Schuld wäre oder hauptsächlich durch irgendwelche Sachen, die ich eben halt nicht gemacht habe, zum Beispiel nicht flexibel gewesen sei, also spontan, sondern eher, ich bin der planbare Mensch, das weiß ich auch. Konnte ich manchmal dann auch dazu überhaupt nichts mehr sagen, habe das alles in mich hineingefressen.
Ja, ja.
Und habe an mir selbst gemerkt, du bist nichts wert. Also mein Selbstwertgefühl ging immer mehr in den Keller.
Das heißt, dieser Gedanke kam dann hoch, ich bin nichts wert.
Richtig,
wenn
ja.
Solche Aussagen oder solche Vorwürfe auch in ihre Richtung gekommen sind.
Genau, richtig.
Ich bin nichts wert.
Genau, ja.
Wenn Sie diesen Gedanken bemerkt haben, ich bin nichts wert, korrelieren zu Wut, Ärger, Enttäuschung, wie nah war Ihnen dann dieser Gedanke, ich bin nichts wert?
Sehr, sehr nah. Und
Es
hat ja letztendlich auch zu dem geführt, was passiert ist, ja.
Sie sprachen jetzt an, dass auch nicht nur dieser Gedanke, ich bin nichts wert, da war. Es gab auch einen anderen Gedanken, der dann zugekommen war.
Ja, also ich wollte nicht mehr leben.
Der Gedanke war da, ich will so nicht mehr leben.
Richtig.
Und als Sie diesen Gedanken gemerkt haben, wie nah war Ihnen dieser Gedanke?
Es war nur noch dieser Gedanke.
So nah, dass Sie nichts anderes mehr gesehen haben.
Richtig. Ja, genau so.
Ich will nicht mehr leben.
Richtig.
Ich will so nicht mehr leben.
Richtig.
Inwieweit, wenn Sie schon so offen darüber sprechen, was ich wirklich gut finde, sagen Sie, gab es dann irgendwelche Vorschläge Ihres Verstandes, wie Sie Ihr Leben beenden können?
Es hat sich nur noch mein Verstand dazu gemeldet und hat gesagt, wie kannst du es am besten machen? Ja, tatsächlich. Es war auch nichts anderes mehr möglich. Ich habe nur noch daran gedacht.
Nur noch dieser Gedanke?
Ja.
Wie hat sich das angefühlt? Wie, denn der Verstand, der so, ich sag mal, auch lösungsorientierter unterwegs ist, könnte ja sowas sagen wie, wenn du dich umbringst,
dann hast du dieses Leid nicht mehr.
Genau das. Ich habe gedacht, dann habe ich endlich Ruhe in meinem Kopf. Und um nichts anderes ging es mehr.
Das heißt, das Bedürfnis nach Ruhe war da.
Ja.
Bedürfnis nach Ruhe, nach Angekommensein.
Ja.
Nicht mehr diese unangenehmen, schmerzhaften Gefühle zu haben.
Richtig.
Somit kam es zu einem Suizidversuch?
Ja, es waren mehrere tatsächlich. Wobei der letzte eben halt dazu geführt hat, dass ich dann zwangsweise eingeliefert wurde.
Ja.
In eine Klinik.
Was haben Sie versucht?
Der letzte Versuch war eben halt, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Hm. Ich musste dann auch operiert werden. Hm. Und kam dann eben halt in diese Klinik.
War das von langer Hand geplant?
Ja, das war auf jeden Fall schon bestimmt eine Woche oder zwei Wochen vorher geplant, ja.
In diesen ein, zwei Wochen, wie ging es Ihnen damit bei dem festen Vorhaben? Das werde ich machen.
Ich hatte schon eine innere Ruhe.
Ja.
Ich wollte einfach nur noch meinen Kopf ausschalten. Das ist einfach so, ja.
Viele, die so etwas Unangenehmes, Schmerzhaftes erleben. Ich bin nicht wert. Ich will noch nur meine Ruhe. Ich will so nicht mehr leben. Wenn ich das tue, dann habe ich meine Ruhe. Wenn ich mich suizidiere, dann habe ich meine Ruhe.
Genau.
Viele berichten dann gerade in so einem Zustand das Gefühl der Erleichterung.
Genau, das ist.
Bald ist es.
Ja, ja.
Bald ist es soweit.
Ja.
Passierte der Suizidversuch bei sich zu Hause?
Ja.
Wer hat den Rettungsdienst informiert?
Mein Ex-Mann hat mich gefunden.
Er hat sie gefunden?
Ja.
Der Rettungsdienst hat sie dann sofort in die nächste psychiatrische Klinik?
Erst in ein Krankenhaus, weil ich operiert werden musste.
Okay.
Und dort ist dann eine Ärztin auf mich zugekommen und hat mir doch empfohlen, in eine Klinik zu gehen, ja.
Empfohlen?
Ja.
Sie sind dieser Empfehlung dann gefolgt?
Ja.
Es bedurfte jetzt somit keines Ordnungsamtes, keiner.
Nein, gar nicht. Nein.
Polizeilichen
nicht.
Aktion,
nein,
um sie in die
nicht.
Psychiatrie zu bekommen?
Nein.
Mhm. Wo wurden Sie dann aufgenommen? Auf die geschlossene?
In der Klinik. Auf die geschlossene, ja.
Wie war das für Sie, dass der Versuch so nicht geklappt hat? Der Wunsch nach Ruhe in der Situation nicht geklappt hat? Wie hat sich das angefühlt?
Enttäuschend.
Enttäuschend.
Ja.
Aha. Sie beschrieben vorhin so diesen Gedanken, ich bin nichts wert.
Ja.
Das Gefühl der Enttäuschung kam jetzt so nochmal so dazu.
Ja.
Inwieweit war auch so der kritische Blick auf sich? Ich krieg das so nicht hin?
Richtig, genau.
Ja.
Ich habe dann zum ersten Mal erkannt, dass ich wirklich Hilfe brauchte. Ich meine, da war es ja ganz offensichtlich.
Mhm.
Und das habe ich dann auch erkannt tatsächlich.
Mhm. Noch nie zuvor in psychiatrischer, psychotherapeutischer Behandlung gewesen und nach dieser Aktion jetzt auf der geschlossenen psychiatrischen Abteilung.
Ja.
Das kann ich verstehen, dass so das Gefühl der Enttäuschung dann da ist.
Ja.
Bislang alles gewuppt.
Richtig.
Ne? Sie waren beruflich
eingebunden,
hatten ihre Freunde.
Ja.
Familie. Viele Jahre verheiratet.
Ja.
Und dann jetzt sowas.
Richtig.
Wie lange waren Sie auf der geschlossenen Abteilung?
Ich glaube, nur eine Woche tatsächlich.
Eine Woche?
Eine Woche.
Ja.
Circa eine Woche.
Mhm. Auf der geschlossenen Abteilung besteht ja immer sofort so der Mythos, ich kann da nicht raus. Ich werde jetzt von nun an auf der geschlossenen verbleiben. Und wie war das für Sie?
Das war für mich überhaupt nicht schlimm.
Oh.
Gut, man ist dort mit anderen Menschen zusammen und ist es auch nicht ganz einfach tatsächlich. Ich habe dann natürlich auch Medikamente bekommen. Fand ich nicht so gut dann letztendlich. Und aber auch andere Menschen zu sehen, denen es auch nicht gut geht, hat mir auch ein Stück weit geholfen. Mhm. Ich habe mich auf einmal nicht mehr so alleine gefühlt. Es hört sich komisch an, es ist aber so, mhm. Ja.
Wie war es mit den Ausgängen? Durften Sie nur in Begleitung Ausgang?
Auf der geschlossenen hatte ich überhaupt keinen Ausgang. Erst als ich dann auf eine andere Station verlegt worden bin.
Ja.
Da durfte ich aber dann auch alleine, ja.
Erst so nach der ersten Woche dann?
Genau, richtig.
Okay. Mhm. Wie war das dann für Sie?
Ich werde nie vergessen, den ersten Supermarktbesuch. Da habe ich mich wirklich noch als Außenstehende gefühlt. Mhm. Ich habe mich gar nicht zugehörig gefühlt. Es war ein furchtbares Gefühl.
Mhm.
Und dann habe ich mir gesagt, okay, das war heute und du probierst es in 2 Tagen nochmal. Und da war es, also da ging es mir schon besser.
Mhm.
Da hatte ich schon ein anderes Gefühl. Mhm. Ja.
Sie hatten sicherlich während der stationären Behandlung ja auch Gespräche mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Psychologinnen und Psychologen.
Ja.
Und auch sicherlich mit der Pflege.
Richtig.
Wie war das für Sie?
Das war sehr gut.
Ja.
Also ich war wirklich von netten Menschen betreut worden und die Gespräche haben mir sehr geholfen und was mir sehr gut geholfen hat, waren tatsächlich auch diese Gruppentherapien. Mhm. Wie gesagt, man fühlt sich dann, wenn man auch andere hört, nicht mehr so alleine.
Mhm.
Und man fühlt sich auch ein Stück weit verstanden. Natürlich hat jeder etwas anderes, aber gleichwohl versteht man dann auch andere Menschen besser und man wird selber besser verstanden.
Ja.
Ja.
Also was mir so viele Patienten berichtet haben, das Gefühl der Scham ist nicht so hinbekommen zu haben. Was ganz zu Anfang vielleicht auch bei Ihnen ganz nah war.
Ja, es war permanent vor der Nase. Also es drehte sich ja bei mir in meinem Kopf um nichts anderes mehr.
Mhm.
Und natürlich war ich da auch wiederum enttäuscht. Und ja, aber irgendwann kam dann der Tag, wo ich dann gesagt habe, es kann doch auch anders gehen. Du siehst andere Menschen, wie es denen geht.
Mhm.
Und nimm diese Hilfe an, mhm, und versuche wirklich Ratschläge auch anzunehmen.
Mhm.
Es nützt ja nichts, nur Hilfe anzunehmen, sondern man muss es ja auch wollen.
Ja, Monika, Sie haben ja mutig sich darauf eingelassen, auf den stationären Aufenthalt. Wie war es letztendlich dann bei mir, vorstellig zu werden?
Ja, das war natürlich, ich muss jetzt lachen, aber ich wollte eigentlich immer zu einer Frau, weil ich eben halt so, gerade durch diese schlechte Beziehung, die ich hatte, war ich da schon zwiegespalten und auch sehr zurückhaltend. Ich bin froh, hier zu sein.
Mhm. Nun war das ja etwas so, wo Sie, ich sag mal, auch im Sinne des Vermeidens, des Verdrängens, ja auch sich hätten sagen können, Mensch, das war so enttäuschend, das war sowas von schambehaftet, dass ich jetzt nach so vielen Jahren, in Anführungsstrichen, des Erfolges, habe jetzt feststellen müssen, ich brauche Hilfe. Sie hätten ja, ich sag mal, um diesen unangenehmen Gedankengefühlen aus dem Weg zu gehen, ja auch dazu übergehen können, so wie in den Jahren zuvor, schweigen. Und sich jetzt dann zu sagen, okay, nee, gehe jetzt in eine psychotherapeutische Behandlung und darf auch mal diesen unangenehmen Gedanken und Gefühlen Raum geben und das jetzt gegenüber einem Mann.
Ja.
Das war doch sicherlich ein großer Schritt.
Das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Eine Frage, wie befreiend war das für Sie, sich zu erlauben, anders als in den ganzen Jahren zuvor, dass dieser Mix aus den unangenehmen Gedanken und Gefühlen einfach mal um sein kann.
Es war unheimlich befreiend. Unheimlich befreiend. Ja.
Ich hatte ja ganz zu Anfang als sie nach der klinischen Behandlung bei mir vorstellig waren, fragte ich sie ja mal, ich weiß nicht, ob sie sich noch dran erinnern können, wie ist es mit den Suizidgedanken? Wie nah sind ihnen die jetzt? Und ich weiß noch, wie zögerlich sie darauf geantwortet haben und ich will eigentlich gar nicht so dahin gucken und warum thematisiert er jetzt auf einmal wieder Suizidgedanken?
Ja.
Sie erinnern sich noch?
Ja, ich erinnere mich.
Den Mut zu haben, zu sagen, mein Verstand schickt mir in ganz bestimmten Situationen oder bei den Erinnerungen an diese Situation auch solche Gedanken. Das war ja für sie eine große Überwindung, das so zuzulassen.
Ja, richtig.
Als sie den Mut jedoch dazu gefunden haben, zu sagen, mach das jetzt. Ich lasse jetzt meine Metapher mit dem Wasserball. Ich lasse jetzt den Wasserball mal oben. Wie befreiend war das für ihre Arme?
Das war unheimlich befreiend und das ist es auch bis heute. Also ich kann nicht mehr schweigen und ich möchte auch nicht mehr schweigen. Denn wie Sie schon sagen, der Ärgerball wird größer und größer und das bringt nichts. Es führt einen nicht weiter. Es kommt die Werte, die man hat, denen kommt man nicht näher, wenn man so etwas tut. Ich muss natürlich noch ein bisschen daran arbeiten, das gebe ich auch offen zu. Wenn ich schon mal meinem Ärger Luft mache, das Wie, weil ich jetzt dazu neige, doch ganz schnell etwas zu sagen. Das ist nun gut.
Okay. Ja. Darf ich aber erwähnen, weil meine Zuhörerinnen und Zuhörer ja einen Prozess oder mehrere Prozessschritte nicht so mitbekommen hat. Nicht nur, dass sie sich erlaubt haben, diesen Wasserball hochkommen zu lassen im Sinne der Akzeptanz. Sie haben ja im Sinne des Commitments auch da, wie sie selber so formuliert haben, diese Energie dafür genutzt, was zu verändern.
Ja.
Sind Sie noch in der Beziehung?
Nein, nicht mehr.
Sind Sie noch in dem gemeinsamen Haushalt?
Nein, nicht mehr. Wir sind geschieden.
Und Sie sind Sie sind umgezogen, ne?
Bin umgezogen, ja. Ich habe einen anderen Arbeitgeber.
Auch das?
Ja, also es hat sich sehr viel in meinem Leben getan und es macht mich immer zufriedener. Ja.
Sie sprachen vorhin, ich komme meinen Werten nicht näher. Wie ist es durch diesen akzeptierenden, annehmenden Part? Es kann durchaus sein, dass mein Verstand mir wieder solche unangenehmen Gedanken und Gefühle den dann schickt, unter anderem auch Suizidgedanken. Jedoch auch zeitgleich zu sagen, ich kann was verändern im Sinne meines Selbstwertes. Da ist ja auch so, wie ich rausgehört habe, dass ganz zu Anfang das Bedürfnis nach Ruhe gewesen.
Richtig.
Wie ist es jetzt? Kommen Sie jetzt diesem Bedürfnis nach Ruhe näher?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich so ruhig, also so zufrieden auffühle, wie es jetzt ist, ich das schon seit Jahren nicht mehr hatte. Wirklich. Also, ich habe meinen inneren Frieden so gefunden. Natürlich gibt es Momente, gerade wenn meine Gedanken wieder mal in die Vergangenheit reisen, was natürlich auch mal passiert, akzeptiere ich das in dem Moment, aber sorge auch dafür, dass diese Gedanken nicht Oberhand gewinnen und ich wieder in alte Gefilden bin und also ich kann von mir aus sagen, meine beste Entscheidung war, mich für das Leben zu entscheiden und jetzt diese Ruhe zu haben. Ja.
Monika, ganz, ganz großes Lob dafür, den Mut zu haben, dem Gedanken nicht so viel Macht zu geben, wenn ich tot bin, dann komme ich dem Bedürfnis der Ruhe näher.
Ja.
Dann habe ich das Leidvolle nicht mehr. Dann bin ich ruhig. Das haben Sie wunderbar so beschrieben. Das ist so ein Gedanke, Und dieser Gedanke, so verführerisch er auch ist, dem muss nicht gefolgt werden, um dem Bedürfnis nach Ruhe näher zu kommen. Sie können, und das ist ja meine Formulierung, und das finde ich ja auch gut so, dass Sie das auch so, ja, so beschreiben. Unseren Werten, unseren Bedürfnissen müssen wir immer wieder etwas näher kommen. Es ist nicht so, dass wir einfach angekommen sind und dann sagen, jo, jetzt bin ich glücklich und zufrieden, Punkt aus Basta, ich muss nichts mehr dafür tun.
Man muss noch immer was tun, natürlich.
Richtig. Es ist für einige natürlich auch ein bisschen enttäuschend, so Sisyphus-mäßig, ne? Ich muss wieder an diesem Ball und diesen Ball dann wieder da hoch oder den Stein oder was auch immer der da hochgewuchtet hat, immer wieder machen. Ja, aber wenn wir das nicht tun, ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf Sie, auf Ihre Leistung. Und auch jetzt noch in solchen Situationen, vielleicht auch bei den Erinnerungen an damalige Situationen, sich wirklich zu sagen, nein, ich komme mein Wert, mein Bedürfnis näher.
Ja.
Jetzt hatten Sie ganz zu Anfang noch so eine Diagnose genannt, wie Depression.
Ja, richtig.
Wenn jetzt der Zustand ganz zu Anfang mit der Überschrift Depression so betitelt wird, mit diesem Mix aus unangenehmen Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen, Zittern, Unruhe, kann man jetzt immer noch sagen, es ist Depression?
Nein. Und das war eben halt mein Angstmonster. Ich hatte, wenn es mir mal wieder nicht gut ging, so hatte ich immer Angst, kommt das jetzt wieder? Mhm. Ist das jetzt wieder soweit? Ich habe hier gelernt, ein Scheißtag ist ein Scheißtag und es sind keine Depressionen. Und jeder hat mal einen blöden Tag. Und als solches nehme ich es so hin, sodass ich auch dieses Angstmonster nicht mehr habe, kommt es wieder. Es ist einfach nur ein blöder Tag. Und vielleicht sind es auch mal zwei Tage. Aber ich weiß, es gibt den dritten oder den vierten Tag, an dem der Tag wieder anders ausschaut. Und das ist der Unterschied zu dem, was damals war.
Ja. Wobei im Scheißtag, das war jetzt nicht unbedingt so meine Formulierung.
Muss ich sagen. Nein, aber meine ist meine.
Ich wollte noch auf etwas hinaus. Jetzt in ihrer ersten psychotherapeutischen Behandlung jetzt hier.
Ja.
Was an Metaphern, Bildern werden Sie mitnehmen, welches Sie in 5 oder in 10 Jahren auch nach der Therapie noch immer wieder erinnern können?
Welche Metaphern? Man muss, also was ich zum Beispiel gut fand, war Ihr Spruch, man muss nicht alle Menschen verstehen. Wenn man ein Auto fährt, fährt man ein Auto und wenn der Motor kaputt ist, weiß man auch nicht warum und wieso. Man fährt trotzdem weiter. Das ist so was etwas, was für mich bildlich wirklich zu verstehen war, weil ich immer alle Menschen verstehen möchte und allen gerecht werden möchte. Und ja, aber manche Menschen sind nicht zu verstehen, genau wie nicht zu verstehen ist, warum vielleicht ein Motor kaputt gegangen ist. Das ist etwas, das bleibt auf jeden Fall. Ja.
Denn um weiterzukommen, heißt es ja auch, sich jetzt nicht darin so zu verbeißen, warum?
Richtig, warum, genau.
Sondern sehr viel.
Manche Dinge gibt es nicht zu erklären. Und ja,
okay.
Das war dieses Autobeispiel sehr gut, weil von Autos habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ich auch nicht. Okay. Monika, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Offenheit, Direktheit und Ihren Mut, das so mit mir, mit uns hier so zu teilen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke auch und schön, dass ich hier sein darf.
Okay, das war das Interview mit der Monika und ihre mutige Entscheidung für das Leben. Sehr bewegend und insbesondere sehr mutig. Und ich kann eigentlich häufig genug sagen, dass sich hinzuwenden zu unangenehmen Gedanken und Gefühlen verdammt mutig ist und keine Form der Schwäche. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Ich wünsche euch, macht euch einen guten Tag und bleibt schön achtsam.